Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 28. April, Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliesert und bei mir sitzt der Kollege
Jan Grüneberg.
Jan, und wir reden heute über das Wochenende, bei dem Sportgeschichte geschrieben wurde in vielerlei Hinsicht und interessante Sachen passiert sind und natürlich war natürlich auch Triathlon auf höchstem Niveau und das wollen wir besprechen, aber bevor wir das machen, verrate ich euch noch, wer der Presenter dieser Folge ist. Von denen gegründet, in Amerika groß geworden und nun auf dem Weg in europäische Gewässer. Synergy Wetsuits ist der Presenter der heutigen Folge und Synergy Wetsuits möchte den Neoprenmarkt in diesem Jahr richtig aufmischen. Zum Beispiel mit dem neuen Flagship-Modell, dem Vantage Pro. Ein Wetsuit, der, so sagt der Hersteller, dir im Wasser fast einen unfairen Vorteil verschafft. Da werde ich hellhörig. Der Vantage Pro bringt dich dank strategisch platzierter Antriebspanels automatisch in eine höhere Wasserlage. Und schon wieder werde ich hellhörig. Effizienter, stabiler, schneller. Gleichzeitig sorgt ein ultraflexibles Material im Schulterbereich dafür, dass dein Armzug komplett frei bleibt. Kein Ziehen, kein Widerstand, einfach flüssiges Schwimmen auf Wettkampfniveau. So wie wir uns das wünschen, Jan. Das Prinzip dahinter ist klar. Auftrieb genau dort, wo du ihn brauchst und maximale Bewegungsfreiheit dort, wo Geschwindigkeit entsteht. So gleitet der Körper sauber durchs Wasser, jeder Zug trägt weiter und du sparst entscheidende Sekunden. Der Vantage Pro ist damit nicht einfach nur ein weiterer Neo, sondern ein High-End-Werkzeug für Triathleten, die jedes Detail nutzen wollen, um schneller zu werden. Entwickelt für eine saubere Wasserlage, gebaut für echten Rennspeed. Aus diesem Grund müssen wir nicht nur an dieser Stelle darüber sprechen, sondern an verschiedenen. Zum Beispiel auf diesem Podcast-Kanal findest du nämlich ein Gespräch mit Matthias Filser, dem Business Development, schweres Wort, ich sag's nochmal, man könnte auch sagen Neo-Guru, aber ich sag einfach Matthias Filser, dem Business Development Manager von Synergy. Und der spricht über den aktuellen Stand in Sachen Neopren und wie man den richtigen Anzug für sich findet. Und was dabei helfen kann, ist natürlich ein Rabattcode. Mit dem Code CL 15. Mai 69, also CL15MAI69, alles zusammengeschrieben, bekommst du bis zum 31. Mai auf den Vantage Pro und alle anderen Modelle 15% Rabatt. Exklusiv auf synergywetsuits.com. Das war jetzt eine ganze Menge, ne? CL15MAI69. Ist der Code? Synergywetsuits.com ist die Adresse. Und wo packen wir das rein?
In die Shownotes.
Richtig. So, also wir müssen das sortieren und wir müssen ganz viel besprechen, aber wir fangen an bei der T100, dem ersten Männerrennen. Fühlt sich für mich irgendwie immer noch komisch an, aber ja, ist so.
Ja, also ich muss sagen, ich habe von Anfang an noch nicht verstanden, warum man das aufgeteilt hat, aber es ist jetzt so und die Männer sind in die Saison gestartet und haben eigentlich da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Hayne Wilde hat das zumindest getan und du hast gesagt, geschichtsträchtiges Wochenende, das war der größte Siegesabstand in der Geschichte der T100-Tour.
Ja, fast 6 Minuten, ne? Sehe ich es richtig? Nee, noch mehr.
6,5 fast.
Ja. Wahnsinn. Ja, man könnte es jetzt so einfach machen und könnte das jetzt so abtun und sagen so, ja, alles langweilig, brauchen wir nicht mehr drüber zu sprechen, aber es sind natürlich so kleine Feinheiten, die man sich dann trotzdem rausnehmen kann. Dass Hayne Wilde offensichtlich der beste T100-Athlet ist, der so rumläuft, das hat ja seinen Weltmeistertitel schon klar gemacht, aber man hatte dann doch Anfang des Jahres, als Christian Blumenfeld ihn geschlagen hat auf der 70-3-Distanz, dann jetzt ja doch so zumindest ein Fragezeichen. Ne? Man sagt, was war es jetzt? War es jetzt die Distanz oder war es ja der Zeitpunkt? Was glaubst du?
Also die Distanz war es auf jeden Fall nicht, weil da tut sich ja nicht viel. Für ihn ist es ja eher noch hinderlicher, weil er noch weniger Zeit fürs Radfahren hat.
Ja, so können wir es natürlich sehen, ja.
Also tatsächlich würde ich da gar nicht, also für die Distanz hat das, glaube ich, keinen ausschlaggebenden Grund irgendwie gehabt. Ich glaube, er war entweder noch nicht ganz fit und hat jetzt nochmal den letzten Schalter gefunden. Aber er kommt ja natürlich auch mit den Bedingungen in Singapur immer ganz gut zurecht, auch im vergangenen Jahr ja schon. Und da haben ja schon viele auch immer zu kämpfen. Mika Not ja auch immer leidtragender gewesen, dieser hohen Luftfeuchtigkeit und der hohen Temperaturen. In diesem Jahr hat er ja mit seinem dritten Platz ein bisschen besser hinbekommen, aber ich glaube, das ist auch
deutlich sogar, ja.
Ja, viel besser hinbekommen. Und ich glaube, das ist auch so einer der Gründe einfach, dass er in dieser Klimazone, die er ja auch als Neuseeländer ganz gut kennt, hat ja auch schon viele Rennen immer in Asien gemacht und sowas wie Laguna Phuket Triathlon, ich glaube, da ist er einfach ein bisschen besser noch aufgehoben als die ganzen Europäer, die dann nach Asien reisen müssen.
Glaubst du, dass ihn das trotzdem wurmt? Also natürlich. Mich wurmt es auf jeden Fall, weil ich habe hier an dieser Stelle behauptet, der gewinnt jedes Rennen, an dem er teilnimmt. Zack, bam.
Erstes du musst 70. sagen, jedes Rennen, an dem er teilnimmt, nach Geelong.
Erstes 73-Rennen, Klatsch, These vernichtet. Ja.
Ja, ja, natürlich ist es frustrierend für ihn, aber also du musst dich halt irgendwann mit den Besten messen und wenn an dem Tag Jelle Gehns und Christian Blumfeld schneller sind als du, dann ist das halt so.
Er hätte ja auch jetzt einsteigen können, einfach in die T100, aber hat er nicht gemacht.
Dafür hat er jetzt die Quali für die 73-WM.
Ja, es ist natürlich, genau, das ist natürlich auch wichtig, dass es ihm im letzten Jahr tatsächlich nicht gelungen, ne, weil er gedacht hat, ja, da kümmere ich mich irgendwann später drum. Und auch in diesem Jahr wäre es ja nicht so gekommen, dass er da gestartet wäre, wenn das erste WTCS-Rennen nicht ausgefallen wäre. Dann hätten wir ihn vermutlich da gesehen, ne? Also von daher, ja, was aus meiner Sicht, für mich und meine Belange, kein perfekter Start für Hayden Wild, aber jetzt natürlich in der Serie umso mehr. Natürlich kann man sagen, fast schon den besten Radsplit und dann den zweitbesten Laufsplit, wobei ich bisher ja mal sagen würde, wir haben Hayden Wild in der T100 ja noch nie am Anschlag laufen sehen. Und wenn wir hier schon vom Rekordabstand reden, wissen wir ja auch nicht, was dann noch möglich gewesen wäre, sozusagen. Ne? Das ist immer noch die Frage, wenn er mal wirklich richtig gefordert wird oder sich nicht verfahren hat, wo wir ihn dann sehen würden. Was allerdings, finde ich, aber bemerkenswert ist, ist tatsächlich, und gleichzeitig bemerkenswert und beängstigend für die Konkurrenz, ist der Schwimmabstand, den er wieder, muss man ja sagen, verringert hat offensichtlich.
Ja, auch jetzt ist er in der Spitzengruppe aus dem Wasser gekommen und er hat es einfach geschafft, dann über die vergangene Saison nach seinem schweren Unfall und den Verletzungen dann im Oberkörper einfach wieder da ranzukommen. Und gut für ihn auf jeden Fall, für die anderen nicht so. Aber da müssen sie jetzt mit leben. Und ja, auf dem Rad, du hast es angesprochen, schnellster Split. Auch mit Abstand der schnellste Split. 2 Minuten hat er dann Mathis Magirier auch abgenommen, der den zweitschnellsten Split gefahren ist und beim Laufen auch, wenn man sich jetzt nur aufs Podium oder auf die ersten 5 konzentriert, mindestens 2 bis 3, wenn nicht sogar 4 Minuten schneller als alle anderen. Und nur Jake Birdwhistle auf Platz 6 ist dann schneller gelaufen. Aber ansonsten hatte da keiner irgendeine Chance, irgendwas auszurichten.
Ja, insofern bemerkenswerte Leistung natürlich da auch wieder, holt alles raus. Und du hast gesagt, und es gab nur Freiwillige dieses Jahr, die sich's angetan haben. Singapur ist ja immer so die Frage, fordert es seine Opfer, wen trifft es diesmal? Ja, unter anderem Jonas Schomburg, der nicht ins Ziel gekommen ist. Ja. Peter Hemmerich auch nicht.
Dann gibt es keine zweite neue Küchenhälfte, wollte ich nur sagen. Nee,
Gott sei Dank war sie schon eingebaut. die Frage, die ich mich stelle bei Jonas Schomburg, wenn wir da einmal kurz bleiben wollen, ist tatsächlich, wir hatten ja hier vor der Saison schon sehr früh, Frank hatte ihn im Interview, kann man noch sich nochmal angucken, wie er so vor der Saison auf die Saison guckte, auf Triathlon Insider, unserem YouTube-Kanal. Da hatte man so ein bisschen das Gefühl, finde ich, so, er ist sehr, sehr klar strukturiert auch für dieses Jahr mit seinen Höhepunkten und so weiter. Und ich frage mich, was hat ihn dann bewogen, jetzt quasi so ein Harakiri-Unternehmen quasi auf sich zu nehmen? Naja, klar, er wird natürlich immer alle Chancen nutzen wollen und das hat auch schon mal geklappt nach einem Ironman, aber ja nicht mit so einem Aufwand und nicht bei so einem Rennen. Und ich hatte so die Hoffnung, aus deutscher Sicht, dass das eine ganz straighte Saison für ihn wird. Und jetzt weiß ich das nicht, ob das so bleibt.
Ach, ich glaube, das muss man nicht so eng sehen. Ich glaube, ein Grund dafür war vielleicht auch einfach das Geld. Weil bei der T100 gibt es einfach viel Kohle, auch selbst wenn du Achter wirst oder so, ist halt einfach immer noch richtig viel Geld. Und er hat ja schon mal gezeigt, dass es klappt, auch mit einem Ironman vorher und dann T100 am Folgewochenende. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Singapur ist natürlich auch ein sehr hartes Pflaster dafür.
Ja, ist halt die Frage, aber ob man sich dann das unbedingt aussucht. Weil ich meine, da haben sich auch schon Leute auch schon ihre gesamte Saison ruiniert, ne? Mit Aufträgen da, weil sie es einfach da überzogen haben. Naja.
Man wird das sicherlich im Vorfeld diskutiert haben und ich glaube, da ist er trotzdem in guten Händen und ich glaube, man weiß, was man da tut, aber im anderen Fall, wer vielleicht in die Top 5 gekommen ist, hätte sich richtig gelohnt. Man weiß es halt nicht. Ne? Und es kann ja auch immer was am Renntag sein und irgendwas schiefgehen, kommt ja alles noch dazu.
Dann sprechen wir über die erfolgreichere Variante. Mika Not. Unser Titelheld, unser Titelcover-Model gerade auf der aktuellen Triathlon. Ganz großes Porträt. Der Kollege Bengt hat mit ihm gesprochen. Sehr lange, sehr ehrlich, sehr ausführlich, also sehr, 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 sehr gutes Porträt dahingehend, dass man Mika Not als Athleten versteht, was man vielleicht, wenn man da von außen drauf guckt, nicht auf den ersten Blick registriert. Da fragt man sich vielleicht, warum macht der T100, warum macht der nicht mehr 70-3 Rennen, warum ist er nicht früher in die Saison eingestiegen, wann geht er endlich auf die Langdistanz und so weiter. Alles Fragen, die er da beantwortet. Und unter anderem, was er noch beantwortet, also ich will nicht zu viel spoilern, lest das Heft, das ist sehr gut, ist die Frage zu seiner Renntaktik. Denn wir haben tatsächlich einen ein bisschen anders agierenden Mika Not gesehen. Ne? Normalerweise sehen wir ihn sehr häufig beim Radfahren mit an die Spitze, versucht alles irgendwie sich mit reinzubeißen und diesmal sehr, sehr, sehr kontrolliert. Mit Ansage, könnte man sagen.
Ja, sehr kontrolliert und auch das Rennen ja ganz anders angegangen als auch in den vergangenen Jahren, du hast gesagt. Und wir haben es ja auch im Vorfeld gesagt, Singapur ja schon immer so ein hartes Pflaster für ihn gewesen. Und ich glaube, das hat auch schon so ein bisschen damit reingespielt, dass man vielleicht ein bisschen konservativer an die Sache rangeht. Und vielleicht am Anfang nicht versucht, direkt mit Hayden Wild mitzufahren, sondern so erstmal sich ein bisschen ruhiger zu pacen, so auf sich zu hören. Und für ihn hat sich das jetzt auf jeden Fall bezahlt gemacht. Und dazu kommt natürlich noch, dass er auch für Singapur nicht richtig top vorbereitet war. Er war zwar schon ganz schön fit und auch gut in Form so, aber er hatte noch nicht so richtig den Race-Trim auch auf Singapur, sondern das soll erst später im Jahr folgen.
Ja, weil das ist auch ein Stück weit seine Stärke, ne? Dass er quasi so erst gegen Ende des Jahres in Gang kommt. Und ich meine, das ist natürlich für so eine Serie extrem wichtig, ne? Wir haben andere schon gesehen, dann kommt dir vielleicht eine Verletzung dazwischen oder dir geht die Luft aus. Und am Ende wird halt tatsächlich abgerechnet, Phrase, aber es ist letztendlich so. Die WM ist ganz am Ende erst im Dezember und dann eben mit größerer Punktzahl. Es ist extrem wichtig, dass man da noch gut abschneidet und da hinten noch die Luft hat. Und genau das ist der Plan. Und letztendlich, warum der Fokus auf die T100, das haben wir vorhin schon anklingen lassen, du hast gesagt, das Geld. Es ist einfach, das ist einfach ein unschlagbarer Grund. Ne? Das gibt ihm die Freiheit, quasi seine Karriere so aufzubauen, wie er das möchte. Nämlich immer sich mit den Besten möchte. Da ist die T100 auf jeden Fall auch eine sehr gute Adresse, auch wenn es natürlich so, dass das Feld sich quasi teilt gerade, ne? So zwischen PTO-Athleten und dann kommt mal einer, der so, ja, mal dies, mal das macht. Aber viele machen halt, sind halt eben auch, halten sich gänzlich fern mittlerweile von der T100. Und es ist halt eben mit der Pro Series eine sehr attraktive andere Serie entstanden. Wo aber Mika Not auch keinen Hehl draus macht, dass er die ins Auge fasst. Also er will tatsächlich auf die Langdistanz. Er will da mit den Besten sich messen und er will, so viel sei dann doch aus dem Interview verraten oder aus dem Porträt, Ironman-Weltmeister werden. Aber nicht hektisch, nicht sofort.
Ja, muss er ja auch nicht. Also er ist ja noch ein Jung und er hatte noch ganz viel Zeit und für ihn ist einfach gerade, wie du sagst, der logischere Schritt, erstmal auf der T100 sich zu messen. Ich meine, da gehört er ja auch zu den 3, 4, 5 besten Athleten auf jeden Fall in jedem Rennen und hat einfach in jedem Rennen die Chance, auch aufs Podium zu kommen, vielleicht sogar mal ein Rennen zu gewinnen, wenn Hayden Wild irgendwann mal sich geschlagen gibt, was erstmal nicht abzusehen ist, aber es kann ja noch alles passieren in diesem Jahr. Und er ist ja Vize-Weltmeister geworden und ich glaube, das kann er mindestens in diesem Jahr wieder schaffen, weil da gibt es halt auch nicht viele andere, die dann auch auf dieses Leistungsniveau dann das ganze Jahr das so abrufen können. Und ich glaube, es ist einfach die logische Schlussfolgerung und der logische Schritt für ihn, gerade das so zu machen. Und natürlich, der Ironman-Weltmeistertitel hat eine ganz andere Prestigeträchtigkeit, auch vor allem im Triathlon. Das, also T100, seit wann gibt es das? Seit 2 Jahren? Seit 3 Jahren? Seit wann gibt es die Ironman WM? Das sind ja ganz andere Zeiträume, über die man da redet. Und natürlich ist es prestigeträchtiger. Ich kann das verstehen, aber gerade kann er sich auf jeden Fall noch Zeit lassen mit dem Schritt auf die Langdistanz.
Ja, und natürlich aus Fansicht ist es natürlich total verständlich, dass man sehen will, ne? Wofür ist das gut? Jemand, der so konstant abliefern kann über so eine Distanz, für was reicht es dann, wenn es noch länger wird? Es wäre, glaube ich, ein weiterer Name eben in dem großen Favoritentopf, den wir sowieso schon haben. Aber das ist noch, das und das haben wir ja in Texas auch gesehen bei Jelle Gaines. Man muss erstmal abliefern, ne? Es muss erstmal gemacht werden und ganz so einfach ist es dann, in Anführungszeichen, einfach dann eben doch nicht, diesen Schritt zu machen. Aber natürlich, die Fangemeinde wartet drauf. Aber deswegen interessant und man kann es dann eben auch dem entnehmen und dann auch das Gesamtbild, wenn man diese Hintergründe kennt, ist absolut stimmig, ne? Dieses Vorbereiten auch auf Kurse und auf Bedingungen, die ihm besser liegen, wo er selber sagt, so ja, in San Francisco, da können wir schon mal hingucken. Und das ist dann eben Mitte der Saison, wenn man so will, ne? Von daher, spannend. Was ist noch geblieben aus Singapur? Ich fand's spannend und da sind wir wieder bei diesen Versuchen auf die andere Distanz. Matt Hauser wird Fünfter und sagt nachher anerkennt, wurde mir ganz schön in den Arsch getreten heute.
Ja.
Ja?
Ja, das wurde es. Und man hat ja auch ein bisschen mehr erwartet, auch im als dann gesagt wurde, ja, Matt Hauser ist auf jeden Fall am Start, der WTCS Weltmeister aus dem vergangenen Jahr, noch mehr Kurzdistanz-Power jetzt bei der T100 und das war ja auch der Wunsch von Hayden Wild, dass Athleten solchen Kalibers auch sich bei der T100 blicken lassen und er hat es bekommen und wie gesagt, man hatte sich ein bisschen mehr erhofft vielleicht und aber es ist auch klar, für Matt Hauser war das auch, ich glaube, die erste Mitteldistanz.
Er hatte
einen Start in Geelong im vergangenen Jahr, aber hatte dann DNF.
Genau, und ich glaube, es gibt auch, also ja, es gibt Vorversuche, aber wirklich ernsthaft auf einem Triathlonrad sitzt er jetzt quasi seit wenigen Wochen.
Das ist ja für die Kurzdistanz eigentlich nochmal der viel größere Schritt, nicht nur die Distanz, sondern einfach das Fahren ohne Windschatten auf dem Triathlonrad in Aero-Position. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, vor allem dann auch auf dem Level, auf dem sie sich befinden. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man jetzt so als Hobby-Triathlet einfach mal mit dem Triathlonrad draußen rumfährt.
Deswegen bin ich auch froh, dass er das gesagt hat, dass er den Arschtritt gekriegt hat. Ich hätte mir das nicht anmaßen wollen, aber er ist nämlich natürlich immer noch trotzdem, wenn man so will, die 6 beste Zeit schwimmen, tut sich alles nichts, ne? Da reden wir von Sekundenabständen, das ist wurscht. Aber ja, beim Rad sind das dann schon mehrere Minuten, die er dann bekommt.
6 Minuten.
Ja, obwohl es natürlich trotzdem immer noch ganz okay ist. Laufzeit, 4 beste Laufzeit, ja, aber das reicht dann halt eben da ganz und gar nicht, um Hayden Wild zu gefährden. Ja, ich würde, ja, keine Ahnung. Du hast vorhin gesagt, reicht's vielleicht mal für Mika Not, reicht's mal für irgendjemanden anders. Es wird wahnsinnig schwer, sich das vorzustellen, dass irgendjemand sportlich das besser hinbekommt als Hayden Wild.
Ja, es kann nur passieren wie in Dubai, dass mal eine Runde zu viel gefahren wird oder alles.
Oder dass mal wirklich irgendwas passiert. Ja. Aber gut, das sind alles Eventualitäten. Ich meine, so richtig, richtig sportlich. Gegeneinander wird schwer.
Ja.
Wer auf jeden Fall einen guten Weg dahin ist, scheint Samuel Dickinson, der auf dem 2. Platz gelandet ist. Zweite Mal jetzt auf dem Podium. Ich persönlich finde ihn extrem erfrischend und auch sehr, sehr, sehr sympathisch, so wenn so die Interviews gibt. Traut sich was, ist aber ja immer gut mit platziert und jetzt eben halt, wie gesagt, auch zum zweiten Mal dann eben ganz oben. Und ich finde, das ist jetzt hier schon was Besonderes, so früh dann irgendwie unter diesen schwierigen Bedingungen. Das zählt schon immer was, finde ich.
Der ist ja auch so im Ende der vergangenen Saison so ein bisschen in die T100 irgendwie reingerutscht, hat ja am Anfang des Jahres viele Mitteldistanzen gemacht, ist auch Zweiter bei der EM geworden in Schweden und hatte dann sein Debüt bei der T100 in Frankreich gegeben, Ende August. da direkt Dritter geworden, ja, und dann konstant aber auch in den Top Ten geblieben. Noch ein 5. Platz, 2 6. Plätze und ein 8. Platz. Also hat sich da auf jeden Fall auch seinen Platz, ich sag mal, verdient, in Anführungsstrichen, auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein. Und es zeigt sich einfach, dass so Athleten, wie auch er ja von der Kurzdistanz kommt und auch schon bei Olympia gestartet ist, da leider nicht ins Ziel gekommen ist in Paris, aber dass die einfach nochmal vielleicht auch bei der T100 ein bisschen besser aufgehoben sind.
Ja, ich frage mich dann hier immer, wenn solche Namen, die man eben dann nur in Anführungszeichen von der, oder dann so deren Leistung beurteilen kann von der T100, wie würden die dann eben jetzt mit diesem aktuellen Stand so bei 73 Rennen, bei stark besetzten 73 Rennen auftrumpfen? Oder was heißt das auch möglicherweise, wenn er sich dafür entscheidet, noch was zu machen in die Richtung für die WM? Ist halt auch immer die Frage, ne? Also da bei Mika Not ja genau das Gleiche. Was würde das bedeuten, so bei so einer 73 WM, wo dann ja doch eben schon, ja, die Etablierten auch, die ja auch schon auf der Langdistanz angekommen sind, aber ja auch trotzdem die Besten sind eigentlich gerade. Ja. Zumindest bei den Männern auch, ja.
Ja, muss man auf jeden Fall dazu zählen. Also da führt kein Weg drum rum.
Ja. Yeah.
Und dann werden es immer mehr. Ich glaube, bei den Männern kenne ich schon gar nicht mehr alle Namen jetzt aus dem Kopf, muss ich mir das aufschreiben, weil 300 Leute das Rennen gewinnen können, gefühlt. Das ist unfassbar.
Ja, es wird, da kommt tatsächlich noch mal mehr dazu als auf der Langdistanz, ja. Das ist auf jeden Fall so. Und ansonsten, was kann man sagen? Menno Kohlhaas auf dem 4. Platz. Das ist mir noch so einer, der mir so eingefallen ist, als ich gesagt habe, ah ja, stimmt, Menno Kohlhaas. Wenn man immer so über Favoriten auch Richtung für größere Ironman-Rennen und so weiter geht, das wäre auch so einer, wo ich sagen würde, so, stimmt, vergessen. Habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Ne? Da wird es spannend, wie auch der seine Saison so plant. Denn er hat ja durchaus schon gezeigt, hat letztes Jahr den Ironman Arizona gewonnen, aber auch war schon 5. auf Hawaii. Das fällt dir ja auch nicht einfach so zu.
Das ist richtig. Und ich finde, er fällt so in die gleiche Kategorie wie so ein Rudy von Berg oder ähnliche Athleten. Einfach jemand, der immer die Chance hat, aufs Podium zu kommen oder Top 5 mindestens, aber den man irgendwie immer vergisst, so wenn man seine Tipps abgibt.
Ja.
Aber vielleicht hat er die Chance, also das Zeug auch dazu, vielleicht besser zu werden als so ein Athleten und wirklich ein konsequenter Podiumskandidat zu werden. Ich meine, 24 Fünfte auf Hawaii geworden, Ironman Arizona war sein erster Ironman-Sieg in 7 Stunden 28 im vergangenen Jahr.
Mhm.
Hut ab.
Ja. Also, ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie auch seine Saison sich entwickelt. Erst, man lässt sich sonst immer so verleiten von den ganz jungen Hüpfern, aber 30 ist ja perfektes Langdistanz als Alter, ne? Ja. Von daher, ja. Ja, ansonsten braucht man nicht alle Namen durchgehen. Es dauert jetzt wieder doch einige Zeit, bis die Männer wieder dran sind auf der T100-Distanz. Das ist jetzt einfach so. Als nächstes die Frauen in Spanien, richtig?
Genau, am 23. Mai, die Männer wieder in San Francisco am 6. Juni.
Genau.
Also noch einen guten Monat.
Also bis dahin haben ein paar Männer Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie Hayden Wild schlagen wollen. Und dann werden wir das beobachten. Ja. Ja, als wäre es, da müssen wir hier auch noch einmal kurz drüber, weil es, falls so Dings, wer es noch nicht gesehen hat, muss mal auf der T100 Instagram-Seite nach dem Reel suchen. Wir nennen es mal Flaschenmagie des Hayden Wild. Eine absurde Szene, wie er quasi wie ein Magnet seine rausfliegende Flasche ansaugt mit dem Hintern und ihm sogar das gelingt. Also es war schon absurd. Wir haben vorhin überlegt, ob das wohl das meistgeguckte Video mit Triathlon-Bezug ist, was mittlerweile schon bei 32,2 Millionen Aufrufen, aber da gab es noch andere, die auch sich in das kollektive Gedächtnis eingegraben haben. Die Brownlee-Brüder. Arm in Arm über die Ziellinie. Der eine weiß es noch, der andere wahrscheinlich nicht mehr. Das war ebenso spektakulär, würde ich fast sagen. Magie, die Magie des Sports. Jo, so viel zu Singapur. Es gab natürlich aber noch mehr, was wir besprechen müssen. Unter anderem WTCS, der Auftakt endlich in Usbekistan, in Samarkand. Und Ganz bemerkenswert finde ich, Henry Graf wird Zweiter. Mhm. Bis wenige 100 Meter vor dem Ziel noch voll mit drin gewesen. Und dann, ja, Zielsprint kann man in dem Sinne nicht sagen, aber die letzte geplante Attacke von Vasco Wilaka, die konnte dann nicht mehr mitgehen.
Ja, ich meine, er ist ja auch ein etablierter Athlet, Vasco Wilaka. Ich glaube, da kann man sich das mal verzeihen, dass man die letzte Attacke nicht mitgehen konnte. Ist natürlich schade für ihn und bitter, nicht gleich auch den Saisonauftakt zu gewinnen. Aber ich glaube, so ein zweiter Platz und die 4 Sekunden Abstand ist okay. Und ich glaube, das ist für ihn auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Einstieg in die Saison, die er ja im vergangenen Jahr als WM-Vierter beendet hat. Und ich glaube, da können wir uns gefasst machen auf die Saison und vielleicht landet er am Ende ja sogar auf dem WM-Podium.
Ja, da würde ich auch unheimlich gerne mal sehen, wie das so auf anderen Distanzen schon aussehen würde, weil das ist halt natürlich, wäre spannend zu sehen, weil ich meine, wir haben ja auch an dieser Stelle schon darüber gesprochen und der Vergleich liegt natürlich irgendwie nahe, ne, großer Mann, gut aussehend, Alpecin-Werbemodel, Jan Frodeno ist natürlich der Name, der einem da immer irgendwie in den Sinn kommt, irgendwie so, und das sind natürlich die fast größtmöglichen Fußstapfen, in die man treten könnte. Und es ist ja natürlich auch nicht so weit, weil die Kurzdistanz natürlich der Fokus ist. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja mal irgendwann mal einen Ausflug nach links oder rechts, von wo die Langdistanz-Fans schon mal so einen Happen hingeworfen bekommen würden. Ich würde mich freuen, ich würde das wahnsinnig gerne sehen.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, mit den anstehenden Olympischen Spielen müssten wir uns da noch ein paar Jahre drauf gedulden, denke ich.
Wenn, dann wäre es jetzt soweit gewesen, ne? Jetzt geht's dann demnächst los mit der Punktevergabe und dann, ja, wird halt eifrig gesammelt. Aber ich meine, es liegt ja alles da, ne? Ja. Fantastisches Swim, mega Radstärke auch und dann eben jetzt auch, wie wir jetzt ja gesehen haben, so hat er sich geäußert, das war für ihn so ein bisschen so das Fragezeichen, ne? Er hat das Laufen als seine Schwäche bezeichnet noch im letzten Jahr, aber davon kann man eigentlich jetzt nicht mehr reden, wenn man sich das mit anguckt, da kann man nicht von einer Schwäche reden. Von daher, ja, wäre alles oder ist alles da, um glaube ich, der Triathlon-Fangemeinde noch viele Jahre Freude machen zu können.
Auf jeden Fall. Und letzte Saison war ja auch schon richtig erfolgreich für ihn. Er hat ja in Karlsbad seinen ersten WTCS-Sieg eingefahren, ist deutscher Meister geworden über die Sprintdistanz. Hat den Indoor World Cup, der ja in diesem Jahr verschoben wurde, auch gewonnen. In der Mixed Relay hat das deutsche Team ja auch gewonnen in Abu Dhabi. Zweiter in Wei Hai und dann beim Grand Final noch ein 8. Platz. Ich glaube, da kann man sehr gut drauf aufbauen.
Absolut. Und das ist halt eben dieser langfristige Plan, der mich fasziniert. Ne? Es wurde ja quasi schon vor Jahren, kann man jetzt mittlerweile ja sagen, wurde halt schon eben LA anvisiert und dabei bleibt es auch. Und ja, macht's spannend. Für die Frauen sah es leider nicht ganz so spektakulär aus oder nicht so spektakulär erfolgreich. Na, Tanja Neubert kommt unter die Top 10. So, und Lisa Tertsch natürlich die große Favoritin, gestürzt und damit zwar noch ins Ziel gekommen, aber eigentlich aus dem Rennen.
Ja, sehr schade für die Frauen, aber allgemein würde ich sagen, eigentlich schon ein guter Auftakt so für das deutsche Team generell. Ich glaube, da kann man durchaus zufrieden sein, auch noch so früh im Jahr mit den Ergebnissen. Und auch Tanja Neubert nach ihrer beeindruckenden Performance bei der 73 WM im vergangenen Jahr jetzt wieder auch auf der Kurzdistanz da vorne mit dabei. Und so eine Top 10 bei der WTCS ist auch immer alles andere als selbstverständlich.
Ja. Definitiv.
Deswegen glaube ich, so als Teamleistung kann die DTU auf jeden Fall sehr zufrieden sein.
Was glaubst du, wo bei Tanja Neubert so die bevorzugte Reise hingeht? Ist ja jetzt, wenn ich es richtig sehe, zum ersten Mal im Olympiakader?
Ja, also der Fokus ist ganz klar auf den Olympischen Spielen. Und Mitteldistanzen werden, glaube ich, immer mal wieder eingebaut, aber in diesem Jahr noch, ich glaube, ab dem nächsten Jahr dann eher weniger.
Na, dann schauen wir mal. Ja, so viel von der Kurzdistanz. Ansonsten wurde es so ein bisschen bunt am Wochenende, ne? Also gab noch so ein paar bemerkenswerte Ereignisse. Eins davon fand auf Lanzarote statt. Lucy Charles Barclay ist wieder im Rennen geschehen. Das alleine wäre schon eine Mitteilung wert und auch eine interessante Beobachtung. Aber ihre Gegnerin, da wurde ich dann hellhörig, beziehungsweise war sehr überrascht. Anne Haug hat den Rennanzug wieder angezogen.
Ja, hätte ich gar nicht mehr mitgerechnet,
Nein.
dass ich das nochmal irgendwo sehe. Also es hat mich auch sehr überrascht, als mich dann auch die Nachricht erreicht hat. Aber man muss einfach sagen, wieder unerwartet stark abgeliefert.
Ja, also Volcano Triathlon, ne? Direkt vom La Santa auf Lanzarote gesponsert auch. Die beiden sind damit verbunden, beide gesponsert, beide langjährige Verbindungen, oft im Trainingslager da. Lucy Charles Barclay jetzt eben wieder im Trainingslager. Anne Haug lebt auf Lanzarote. Wie du sagst, ich hätte nicht damit gerechnet, ich hätte sie eigentlich so eingeschätzt, und es hat sie ja immer gesagt, über die ganzen Jahre ist diese Frage bei ihr natürlich immer wieder aufgepoppt, ne? Irgendwie so, hast du jetzt ja ein entsprechendes Alter erreicht, ne? Wie lange geht's denn noch und so weiter. Und sie hat immer gesagt, so, nee, wieso, warum? Solange mir das Spaß macht, mache ich das, ne? Ja. Solange bin ich Profi. Und dann hat es auf einmal von der einen Sekunde auf die andere beim Laufen auf einmal im Ironman auf einmal keinen Spaß mehr gemacht. Und sie hat sich nicht mehr gesehen als Athletin, zack, beendet, Karriereende, fertig. Was natürlich dann trotzdem passiert ist, man hat sie da trotzdem weiter trainieren sehen die ganze Zeit. Also war eher dann auf dem Rad und auch beim Laufen und so weiter, Schwimmen dann eher nicht so.
Ich hätte mir bei ihr aber auch nichts anderes vorstellen können. Also es hat sie immer gesagt, das Training, also sie kennt ja nichts anderes und das ist einfach das, was ihr Spaß macht. Und nicht nur dieses Rennen machen, sondern einfach das Trainieren generell. Yeah. Ich glaube, es hätte nicht mal Rennen gebraucht. Ich glaube, sie wollte einfach nur trainieren und Sport machen und da Zeit irgendwie für sich haben und einfach sich verbessern von Tag zu Tag. Und das bleibt auch nach der Karriere nicht aus.
Ja, aber Training und Training sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Wenn du zum Beispiel Daniela Rief nimmst, mit der mich auch darüber unterhalten, die ist da so weit von weg, von ihren Anzug wieder anzuziehen. Ne? Die sagt einfach, das kann sie nicht vorstellen. Sebastian Kienle auch. Der es auch quasi ausgeschlossen hat eigentlich, ne? Dass er gesagt hat, dass er dann irgendwann nochmal sagt so, oh, Triathlon packt mich als Wettkampf oder so. Und Daniela Rief hat es auch so gesagt. Sie hat gesagt, sie hat das Thema durch. Sie hat das Wettkampfthema abgeschlossen so. Und letztendlich ist es ja hier ein Wettkampf. Auch wenn es nur quasi mit dem Augenzwinkern ist und zu sagen irgendwie so, hey, macht einfach super Spaß, sich zu messen mit anderen. Und ich finde es auch super gut. Also ich würde das auch... Bestimmt auch Leute, die sagen so, ja, was soll das? Irgendwie so, aber nein, das ist ja vollkommen legitim, sich wieder anzumelden. Was ich allerdings sehr, sehr interessant fand, ist tatsächlich, beim Schwimmen hat sie gesagt, sie hat vorher nochmal zwei kurze Testversuche gemacht, ob sie tatsächlich vielleicht Schwimmflügel anziehen sollte. Das war so die Überlegung. Aber ja, also Radfahren und Laufen läuft nach wie vor, kann man glaube ich so sagen.
Unfassbar. Also beim Radfahren war sie auch nur, ich muss kurz rechnen, 8 Sekunden langsamer als Lucy Charles Barclay.
Ja.
Und beim Laufen ist sie eine 34,29 gelaufen.
Ja,
absurd.
Also sehr, 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 sehr gut. Sie hat auch gesagt, sie hat natürlich immer, wie immer, irgendjemand hatte kommentiert darunter und hat gesagt, mal eben einfach ein Podium abgeräumt. Also sie ist Zweite geworden hinter Lucy Charles Barclay. Und da hat sie gesagt, nein, einfach war da gar nichts. Ne? Man muss immer schön tief graben. Das hat sie gemacht, aber fand ich extrem interessant zu sehen, dass sie immer noch konkurrenzfähig, immer noch super schnell ist. Und bei Lucy Charles Barclay, da sind die Zeiten, glaube ich, vom Radfahren, vor allen Dingen auch beim Laufen, natürlich noch auch stark ausbaufähig, dahingehend, dass sie ja eben noch die Folgen ihrer Operation, die sie hatte, an der Achillessehne, kann man das so sagen, ja.
Ja, daneben irgendwie.
Ja.
Plantarisszene war
genau.
Es, glaube ich.
Da wurde sie auf jeden Fall operiert, um nachhaltig sozusagen, ja, die Schmerzen, die immer wieder aufgetreten sind, die sie gehindert haben, eben, da einen Haken hintersetzen zu können. Und da kommt sie jetzt langsam von zurück. Laufen geht wieder los. Schwimmen hatte sie, und das konnte man ja auch verfolgen. Sie hat versucht, sich für die Commonwealth Games zu qualifizieren. Hat dann wie eine Wahnsinnige quasi Schwimmen trainiert, was ich schon sehr, sehr spektakulär finde irgendwie so, weil sie letztendlich ja, es ist ja dann nicht ihr Job, Schwimmerin zu sein, sondern sie muss ja auch das Triathlon-Geschehen auch im Blick halten, aber sie hat trainiert, als wenn sie eine Schwimmerin wäre, hat so quasi auf ihre Wurzeln sich nochmal besonnen, hat es nicht geschafft letztendlich, weil sie auch nochmal krank geworden ist, ja. genau kurz davor, wollte es trotzdem machen und sie hat schon davor im Podcast mit Jan Frodeno gesagt. Er hat gesagt, sie geht davon aus, zu 95% werde ich das nicht schaffen, aber das hält mich nicht davon ab, daran zu arbeiten. Und jetzt war dann natürlich ihr Ergebnis jetzt des Tages war nicht so ultra spektakulär bei den Trials für die Commonwealth Games, aber so hat sie es zumindest gesagt. Sie glaubt, dass das nochmal extrem einzahlt auf ihre Schwimmfähigkeiten, immer dieser harte Block, den sie da gemacht hat.
Das glaube ich auch, wenn ich mir die Ergebnisse vom Volcano-Triathlon angucke, wo sie mit, also Männer und Frauen zusammen den schnellsten Split geschwommen ist.
Genau, 18:47. Olympische Distanz übrigens, das ganze Ding. Und damit auch zum Beispiel übrigens schneller als ein gewisser Daniel Beckegaard, der auch aus dem Training gesagt hat, ich bin dabei. Der ist Zweiter geworden im Ranking der Männer. Und ja, es ist spannend zu sehen. Ich bin wirklich... Lucy Charles-Barkley hat schon häufig in den letzten Jahren gezeigt, dass sie auch eine halbe Saison reicht, quasi, um wieder in Topform zu kommen und wieder irgendwo anzuknüpfen. Aber jetzt im Moment ist sie natürlich noch nicht da, wo sie hin muss. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ihr das wieder ziemlich schnell gelingt und ich bin gespannt, wo sie sozusagen ja ihre Rennen noch platziert, um dann natürlich wieder anzugreifen auf Hawaii.
Ich meine, wenn sie jetzt schon mal auf Lanzarote ist.
Ja, das wird's, glaube ich, nicht.
Nee, das wird's, glaube ich, auch nicht, aber wäre ganz cool eigentlich, aber da bin ich auch gespannt.
Und auf Lanzarote bin ich insgesamt gespannt, weil das natürlich eines der wenigen Rennen ist, die man aus der Reihe derjenigen, die noch ohne Fahrschein sind für Hawaii, muss man das, glaube ich, ins Auge fassen. Aber gleichzeitig auch ein Rennen, wo sich auch ganz viele immer von fern gehalten haben und gesagt haben, irgendwie so, oh nee, ganz schön früh, ganz schön hart, boah, weiß ich nicht. Aber die Frage ist ja zum Beispiel, wenn man auf Frederik Funk guckt, auf Patrick Lange guckt zum Beispiel, wo will man eben die Quali holen? Wie lange will man warten? Und dann fällt natürlich immer wieder Lake Placid auch als Dings, aber das ist natürlich auch schon erstens auch viel Reisestress, auch relativ spät dann auch schon. Wie lange will man dem Unternehmen geben, sozusagen, ne? Wenn man an Rot gebunden ist?
Ja, man muss es auf jeden Fall ins Auge fassen. Und
Patrick Lange auf Lanzarote wäre
stark. Das wäre richtig cool. Oder man muss halt doch mal diesen Back-to-Back in den sauren Apfel beißen und halt mal machen.
Ah.
Auch wenn es natürlich kontraproduktiv für eine gute Leistung in einem der beiden Rennen wird. Je nachdem, vielleicht schont man sich ja vorher oder kann dann im zweiten nicht abliefern, je nachdem.
Patrick Lange auf Lanzarote. Ich überlege gerade. Ich meine, Berge ist ja, wer ihn so verfolgt auf Social Media, ist ja quasi, das ist ja sein Geschäft sozusagen, ne? Immer auf seinen Heimrennen, oft mit auch mit Radprofis unterwegs gewesen in den vergangenen Jahren und so weiter und dann eben viel, viel, viel Berge gefahren. Und ich meine, das ist das, auf was es dann wirklich ankommt. Aber natürlich auch brutal windig, ne? Aber ich meine, Radfahren, Bikehandling, das hat er ja alles drin. Als ehemaliger Mountainbiker ist das quasi in Fleisch und Blut. Das ist ja nicht das Problem. Es war ja auch noch nie auf Hawaii ein Problem. Ja, von daher, schauen wir mal. Aber Lanzarote, keine Ahnung, ich bin ja immer, wenn ich mit Frank darüber rede, Frank erzählt ja immer von früher und wie hart die Bedingungen auf Hawaii waren und so weiter. Und ich kann mich da immer nur wiederholen. In den letzten Jahren, eigentlich seit 10 Jahren, gab es zumindest keinen Renntag mehr, an denen die Bedingungen auf Hawaii so wären, dass man gesagt hat, das ist jetzt wirklich... Ja. Richtig hart, was den Wind angeht. Es gab tatsächlich, vor 2 oder 3 Jahren gab es mal so einen Trainingstag, wo sogar Cameron Wurf nachher ins Auto gestiegen ist und gesagt hat, so, nee, das ist heute, das ist heute zu windig. Da waren wir damals in Hawi draußen, das war krass. So, und auf Lanzarote hingegen, das hat ja Kollege Lars Wichert sehr bestätigt, letztes Jahr gesagt, das ist, kann schon richtig, richtig heftig werden, ne, mit dem Wind. Also, wir werden sehen. Es ist auch noch ein bisschen hin. Ich habe den Termin jetzt gerade gar nicht im Hintergrund, aber du wirst mir das gleich sagen.
Der ist am 23. Mai.
Ja, also auch gar nicht mehr so lange hin. Ja, mal gucken. Wäre auf jeden Fall spektakulär.
Ja.
Ich erinnere mich, bei Lanzarote klingelt bei mir immer Jan Frodeno und sein Visier.
Oh, ich habe das Video letztens nochmal angeguckt und wir sind frustriert großartig. In der Wechselzone.
Nicht, aber wie ruhig er auch bleibt, ne? Trotz der ganzen Scheiße.
Na,
schon, ja, also der Frust ist ihm anzumerken, aber da haben schon Leute, haben schon ihr Equipment durch die Gegend geworfen. Ne?
Und, na, hat er ja dann auch hinterher gemacht.
Ja, auch...
Und einmal laut das F-Wort gerufen.
Wer Jan kennt, weiß auch, dass er, dass das durchaus auch in ihm schlummert. Er ist nicht immer dieser total beherrschte Typ, sagen wir mal so. Ja, aber wer es noch nicht gesehen hat, kann man, glaube ich, auf YouTube kann man es irgendwo rausgraben. Ganz fantastisch. Jan Frodeno und der Wechselzone. Hat natürlich dadurch wahnsinnig viel Zeit gefunden. Man hätte einfach auch ohne Visier fahren können, aber er hat es einfach...
Ist er dann hinterher, glaube ich, auch, weil es wieder abgefallen ist.
Ja, und im Nachgang hat er es dann festgeklebt, auf jeden Fall, damit ihm sowas nicht nochmal passiert. Ja, einer der ganz, ganz wenigen Tage, an denen er in einem sportlichen Wettkampf geschlagen wurde auf der Langdistanz. Ja. Jesse Thomas, damals der Sieger. Und ja, fand ich witzig, Jesse Thomas hat es vor ein paar Jahren auch schon mal gesagt, als ich das, was heißt vor ein paar Jahren, wann war es? 2016, genau, also hat er gesagt, das ist jetzt auch lange genug her, der Sieg, ich möchte, dass nur noch von Jesse Thomas, der Mann, der Jan Frodeno geschlagen geredet wird, und das mit dem Visier, möchte ich nicht, dass das noch dazu erwähnt wird. Das ist, fällt jetzt langsam mal, das ist verjährt. Es zählt jetzt nur noch der sportliche Erfolg. Das hat mich sehr gefreut. Fand ich sehr witzig. Ja, also, das sind so die Geschichten, die das Renngeschehen schreibt. Und manchmal schreibt auch das Geschehen der Offseason oder der Mini-Offseason noch Geschichten. Und die Rede ist von Christian Blumenfeld. Hast du ihm das geglaubt, als er gesagt hat, ich nehme jetzt 2 Wochen raus? Mich hat er gekriegt. Ich habe gedacht so, okay,
ja,
der macht jetzt,
ich ihm das geglaubt.
Der wird jetzt zwei, der macht jetzt wirklich, der, das war auch jetzt wirklich anstrengend genug.
Na, also nicht 2 Wochen rausnehmen, aber vielleicht 2 Wochen nur 25 Stunden trainieren oder so. Das habe ich ihm geglaubt.
Also so
aber,
Krankheitswochen.
Ja, Krankheitswochen.
Quasi. Ja, da redet er ja immer sehr gern von, so, das sind so, das ist so der Umfang, den man, wenn man krank ist, dann
macht man 25
Stunden. Dann macht man 25 Stunden, genau.
Ja, aber 7er Schnitt, das habe ich ihm nicht geglaubt. Ansonsten 6er Schnitt läuft er ja schon mal oder 5,30 oder so, bei entspannte Läufe. 7er Schnitt, weiß ich nicht, aber mit dem Halbmarathon in 1:08 hat er mich dann nochmal wieder gekriegt.
Ich muss da im Nachhinein nochmal, bin ich da sehr interessiert dran, wie es jetzt dazu gekommen ist, weil ich höre mal sehr interessiert seinen Podcast, in dem er ja mal so reflektiert, wie seine Rennen waren, und da hat er dann vorausgeschaut und hat dann tatsächlich auch gesagt, ja, okay, am Wochenende, ja, ich nehme mal raus, vielleicht mache ich mal so ein bisschen hier so Skitouren, das hat er tatsächlich auch, so eine Wanderung, auch das hat er gemacht, konnte man sehen bei Strava, und aber ansonsten ist halt dieser, ist in Bergen halt, in seiner Heimat, Der Marathon, eben auch mit Halbmarathon, auch noch ein paar Social Runs und so, und hat er gesagt, ja, da werde ich natürlich sein, Red Bull ist Sponsor, wir sind da, ne, und ich werde ein bisschen präsent sein, aber ich laufe nicht, so, ja, und dann kam dann doch der Strava-Post und ja, wie das so ist, ne, wenn man, wie sagt Jan Frodeno mal, wenn man Spaß an einer Sache hat, dann kann man Erfolg nicht immer vermeiden, oder es ist nicht leicht, Erfolg zu vermeiden, ja, das scheint in diesem Fall dann so gewesen zu sein. Auch wie er wieder den gelaufen ist, ne? Auch alle irgendwie voll so ambitionierte Halbmarathonläufer und er irgendwie mit Langarm-Shirt und ja. Ich weiß nicht, ob er die Red Bull-Dose nur im Ziel hatte oder ob er die auch unterwegs schon in der Hand hatte. Aber naja, ich meine,
die würde ich dann nicht aufmachen im Ziel.
Ja, eine 1:08:44 ist natürlich für Christian Blumenfeld jetzt auch keine großartige Herausforderung.
Ist langsamer mehr als Mitteldistanz-Pace.
Ja. Aber ja. Ist dann doch auch interessant nochmal im Nachgang so, wie er das alles bewertet hat jetzt auch so die letzten Wochen. Also ich finde das extrem spannend. Dann jetzt auch nochmal, wir mutmaßen ja immer, ne, was bedeutet was und wie tief muss man gehen. Und ja, also er hat gesagt, es war ihm nicht so ganz klar, wie knapp das hinten raus geworden ist, ne? So bei, in Texas zu seiner Cozumel-Zeit. Aber ja, er hat gesagt, wenn er das gewusst hätte, hätte er versucht, schon noch die zu drücken. Aber so oder so ist er dann tatsächlich auch trotzdem froh, dass diese Rückenschwimmen, also Rückenströmungsdiskussion, dass die jetzt vorbei ist. Fand ich auch ganz, ganz, ganz interessant. Ja, mal gucken. Der wartet jetzt ab. Weil wir haben ja auch spekuliert, ne? Wie geht's weiter in der Pro Series für Christian Blumenfeld? Reicht ihm das Ergebnis jetzt oder will er lieber nochmal nachlegen, um sein Ironman Neuseeland-Ergebnis?
Müsste er eigentlich.
Ja. Ein Plan, das hat mich fast schockiert, hat gesagt, war sogar zu sagen, okay, ich konzentriere mich nochmal voll auf Lake Placid und lasse dafür die 73 WM flöten. Das fände ich extrem schade. Ich glaube, das wird's auch nicht. Ich glaube, da hat er sich dann schon besonnen, dass das auch nochmal ein WM-Titel ist, so habe ich ihn zumindest verstanden. Und ob er Lake Placid noch einschiebt oder nicht, macht er mal davon abhängig, wie der Rest der Bande, die ihm noch so gefährlich werden kann, wie die vorher abschneiden. Ne? Und wenn er sieht, oh, das wird schwer, dann schiebt er den vielleicht tatsächlich noch ein. Mal gucken.
Ja, aber krass.
Aber dann wird es ja auch wieder nichts für die vielen, die noch eine Quali wollen. Naja, gut, doch, vielleicht schon.
Nimmt ja keinen Slot mehr weg.
Er nimmt keinen Slot mehr weg. Richtig. Nur Punkte. Möglicherweise. Jo. Lass uns noch einmal, weil wir über schnelle Läufer geredet haben, einmal über den London-Marathon reden. Mhm. Im Vorfeld, ich habe den ja hauptsächlich irgendwie auch geguckt und wegen Tracker und so weiter, weil mich immer interessiert, was Alex Yee macht, der ja Teilzeit-Marathon-Profi ist, bis zu diesem Wochenende zweitschnellster Brite auf der Marathon-Distanz war und auch diesmal wieder am Start war, aber als Pacer diesmal, um zurückzugeben sozusagen für die Pacer, die ihn zu seinem PB begleitet haben in Valencia, war halt selbst mit am Start, hat 28 Kilometer gemacht mit einer 2,59er Pace.
Klar.
Also,
was auch sonst.
Kann man machen. Also, ein ganz besonderer Long Run. Dann natürlich nicht ins Ziel gelaufen. Ja. Das ist dann natürlich auch nicht der Plan. Aber er hat selbst gesagt, er war dabei, als Geschichte geschrieben wurde. Und da ist natürlich die Rede vom neuen Marathon-Weltrekord. Sebastian Zawe, 1,59,30. Jetzt ist es passiert.
Ja, ich kann es immer noch nicht so ganz glauben, aber dieses Ereignis, wo man jahrelang drauf hingefiebert hat, was ja schon vor Jahren angefangen hat mit diesem Nike-Projekt damals in Monza auf der Formel-1-Rennstrecke und mit dem Laborversuch.
Und dann ja auch, also beim ersten Mal ja gescheitert, ne? Genau, wo man gesagt hat, dann betreiben die schon so viel Aufwand und dann, ne, da konnte man sehen halt, wie diese wirklich magische Grenze, ne, wie schwer das ist, da ranzukommen. Ja. Ja, und viel Zeit ist ins Land gegangen, viel Entwicklungsarbeit, viel Entwicklung im Sport insgesamt. Und da zählt natürlich immer das ganze Gesamtpaket. Und jetzt ist es dann tatsächlich passiert, wie soll es auch anders sein, gleich, dass zwei Leute das schaffen. Und dann ist der zweite Mann auf dem Mond. Wie hieß der nochmal? Genau, das ist das Problem. Sebastian Zabe wird da für immer in den Geschichtsbüchern stehen als derjenige, der es geschafft hat. 1,59,30. Schön, wenigstens haben sie eine Zahl gewählt, wo man auch sich die Sekundenzahl hinten gut merken kann, dass man da nicht immer so lang überlegen muss. Und du hast gesagt, man kann es immer noch nicht so richtig glauben und vor allen Dingen, finde ich, kann man es sich auch nicht so richtig vorstellen. Ich habe so in meinem Umfeld so ein bisschen auch mit Leuten darüber gesprochen, die sich auch mit Laufen und so nicht so auskennen und auch das nicht so verfolgen, die sich dann eher fragen, wieso, wenn man dann schon so lange unterwegs ist, dann kann es doch kein so ein großer Unterschied sein, ob man da jetzt noch 30 oder 40 Sekunden schneller oder langsamer läuft. Das wird es dann vielleicht, wenn man das so ein bisschen aufdröselt. So. Und da habe ich so ein paar Beispiele gehört in den letzten Tagen, die ich wirklich sehr, sehr interessant fand. Also die Pace ist unter 2,50. Du hattest, glaube ich, mal nachgeguckt. Wie viel?
Das müsste ja genau 2,50 sein oder knapp 2,49. Ja. Sowas.
Aber auch das ist ja was noch sehr, sehr, sehr schwer greifbar ist, finde ich. Ja. So, ne? Denn so ein, also für Nichtläufer sowieso nicht.
Und selbst, also keine, also ich bin diese Pace noch nie gelaufen in irgendeinem Intervall, denke ich, außer bei einem Sprint oder so. Nee. Da war ich dann aber auch schneller, aber für eine kürzere Strecke. Aber man läuft ja so eine, als ambitionierter Age-Grouper läuft man ja so ein Tempo ja gar nicht. 2,50, man läuft ja nicht unter 3 Kilometer also 3 Minuten pro Kilometer irgendwas und das dann 421 Mal 17 Sekunden für 100 Meter.
Das ist verrückt. Ich habe vorhin unseren Kollegen auch gefragt, Kollegen Christian, habe ich gesagt, so schaffst du die 100 Meter in 17 Sekunden? Ja. Er hat gesagt, naja, das werde ich wohl gerade noch hinkriegen. Ich habe gesagt, ja, schaffst du das auch über 400 Mal, also 421 Mal hintereinander und ohne Pause, einfach so hintereinander weg. Und das, dann wird es wirklich greifbar. Das kann sich jeder vorstellen. Jeder musste schon mal 100 Meter laufen irgendwo. Und wenn man sich das vorstellt, wie schnell das ist, ne, dass du quasi so ein normales Laufband anfängt zu rauchen, wenn du das einstellen willst, wo alle aus Sicherheitsgründen sagen würden, auf gar keinen Fall kannst du so schnell auf dem Laufband laufen.
Auch die Kamerabilder dann aus London, als er dann auf die Zielgerade eingebogen ist und so die Kamerafahrt neben ihm her war, mit was für einem Tempo er auch dann an den Zuschauern vorbeigelaufen ist und wie schnell das aussah, diese 21 km/h, die man ja dann läuft, ja. Das war unfassbar.
Das sind die beeindruckendsten Bilder dann gewesen, diese von der Seite, ja. So quasi die letzten Meter vorm Ziel, bevor er dann wirklich auf die Zielkamera umgeschaltet wird, sind halt wirklich diese Perfektion im Abdruck und diese Leichtigkeit. Ne? Man sieht überhaupt keinerlei Erschöpfung. Man, ne? Und da gibt es ja noch so viele Details dann in diesem Weltrekord. Natürlich auch noch, kommt ja auch noch obendrauf, zweite Hälfte viel, viel schneller gelaufen als die erste. Ich habe vorhin noch irgendwo gehört, einen 10-Kilometer-Split unterwegs, der quasi der Rekord von Dieter Baumann, der 50.000 Jahre deutscher Rekord war, ne? Schneller als das. Das sind schon, und ich bin wirklich kein Laufexperte, ne? Aber das begeistert einfach, finde ich. Ja. Und es ist ja jetzt schon kein Einzelfall mehr. Von daher, ja, ist es dieser berühmte Effekt, ne? Wenn es einmal passiert ist, dann nimmt die Entwicklung ihren Lauf. Wohin ist die Frage? Und da spannen wir den Bogen wieder zu Patrick Lange und zum Triathlon zurück, der ja auch von Adidas gesponsert wird. Und danach haben alle den neuen Superschuh gepostet und Patrick Lange hat noch dazu geschrieben, 2025 Fragezeichen, demnächst nach im Ironman als Marke, die aussteht. Er hat ja immer an der 2,30 Marke so lange geknabbert und im Grunde war niemand in der Lage, das zu schaffen, außer er, hat man immer gesagt. Ne? Wir warten immer darauf, dass Patrick Lange das schafft. Ne? Ja, und das wurde ihm dann aus der Hand genommen, sozusagen auch, ne? Von anderen Athleten. Jetzt ist 2,25 der neue Deal.
Tja, und irgendwann wird das auf jeden Fall passieren. 2,29 wurden jetzt schon öfter gelaufen, 2,28 sogar auch schon mal. Das ist dann nicht mehr so viel.
Ja, genau, da kommt dann wieder, ne? Das ist ja gar nicht mehr so viel.
Die 3 Minuten, ach komm.
Ja, wer weiß, wohin auch die Entwicklung geht. Ich persönlich kann mich ja für diese Schuhentwicklung immer sehr begeistern. Wie viel der dann tatsächlich Anteil hatte, ist natürlich, ja, er hatte seinen Anteil. Der neue Superschuh kommt, glaube ich, in 2 Tagen irgendwann raus. Adi, das sponsert das hier nicht, aber ich bin sehr, trotzdem sehr begeistert. Und vor allen Dingen, es ist natürlich auch kritisch, ne? Und es wird sofort natürlich auch immer kritisch hinterfragt, zu Recht. Auch, wie kann man einen Schuh bauen, der nur, ja, quasi für 2 oder 3 Marathons halten soll. Es ist die Frage, ob er es dann auch wirklich tut oder ob er nicht auch länger halten wird oder ob, ja, was Privatleute damit überhaupt anfangen wollen. Ich meine, fährt ja auch nicht mit einem Formel-1-Auto durch die Gegend. Aber es ist halt...
Leider nicht.
Ja, aber ich finde... Das ist irgendwie das Interessante und deswegen haben wir jetzt auch in der aktuellen Ausgabe der Triathlon haben wir es auch mit reingenommen. Ich habe es vorne ins Edi auch geschrieben. An Schuhen begeistert mich immer. Das ist ja bei diesem ganzen Ausrüstungswahn, den es im Triathlon gibt und wo das ja in Tausende von Euro, Zehntausende von Euro geht, wenn man das imitieren will sozusagen oder adaptieren will, was die Profis anhaben, ist der Laufschuhbereich vielleicht so der einzige Bereich, wo man mit in Anführungszeichen überschaubarem Mehraufwand, sagen wir mal so, ne? Wenn wir sagen, wir geben keine Ahnung wie viel, da werden jetzt auch unterschiedlich sagen, der eine gibt 80 Euro für einen Schuh aus, der andere 100, der andere 150, der andere vielleicht 200, aber wenn man dann eben noch ein paar 10 Euro mehr drauflegt, 50 Euro mehr, 60 Euro, dann kommt man in diesen Superschuhbereich. Ja, jetzt halt hier 500 Euro.
Ja, ist schon ein Batzen Geld.
Ist
ne?
aber eine, ist auch ein symbolischer Preis, glaube ich. Ich glaube, Adidas ist auch Latte, was sie daran geschrieben haben.
Ja, das wäre sowieso ausverkauft gewesen, auch wenn der 800 gekostet hätte.
Ich bin sehr gespannt, ob man den dann irgendwo... Sehen wir ihn auf Hawaii bei Age Groupern? Bestimmt.
Ich glaub's. Bei Lars Wiecher.
Ja, schauen wir mal. Aber ich, ja, weiß nicht, kannst du dich dafür begeistern? Ich bin da immer
ja, ich finde das auch immer cool. Ich finde das auch immer cool. Und diese Entwicklung, auch allein wenn man sich Schuhe heutzutage mit Schuhen von vor 10 Jahren anguckt, das ist Tag und Nacht und einfach dieser Entwicklungsfortschritt und was da alles passiert und was man für Materialien benutzt und worauf die Ingenieure auch immer, was die für Ideen haben und wie man was optimieren kann und Oberflächenmaterialien und alles drum und dran, das ist einfach...
Unter 100 Gramm wiegt der. Das ist schon ganz schön wild. Das ist wild. Naja, wir werden sehen. Für uns bleibt es Illusion, weil ich glaube, wenn wir da drauf treten, dann schlägt der Schaum quasi bis zum Anschlag durch. Das ist dann was für die schnellen Leichtgewichte dieser Welt. Da
die
arbeiten
wiegen
wir.
Leider nicht unter 60 Kilo.
Nein, das schaffen wir nicht. Da ganz im Gegenteil, aber das soll ein anderes Thema sein an anderer Stelle. Und ich glaube, für heute machen wir mal einen Deckel drauf, oder?
Machen wir.
Danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.